Ich möchte Sie grüßen heute Morgen. Wir sind nicht nur in unserer Sache hier zusammen, sondern im Namen unseres Herrn. Das ist Jesus Christus jetzt wichtig, dass er zu uns reden kann. Und wir wollen zum Beginn unseres Gottesdienstes das Lied 127 singen. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Er spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wollen beten. Herr Jesus Christus, jetzt dürfen wir so zu dir kommen, wie wir in den ganzen letzten Tagen waren. Du weißt ja, was uns umgetrieben und beschwert hat. Du weißt, wie wir oft mutlos und ohne Kraft waren. Ja, und wir konnten oft gar nicht an dich denken, und alles war uns so ferngerückt. Wir danken dir, dass du jetzt zu uns kommst und dass du diese Last mitträgst und dass du ganz Neues beginnen willst, heute durch dein Wort. Dass du aufrichtest, stark machst, mutig machst. Herr, wir wollen jetzt nur in der Stille vor dir all das ausbreiten, was jeden von uns bewegt.
Ich will den Herrn täglich rühmen und seinen Namen loben, immer und ewiglich. Amen. Als Schriftlesung hören wir heute aus Römer 2, die Verse 1 bis 10. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir aber wissen, dass Gottes Urteil ist Recht über die, so solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die, so solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entringen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Preis und Ehre und unvergänglichem Wesen, Ungnade und Zorn aber denen, die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen. Preis aber und Ehre und Friede allen denen, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen. Amen.
Aus tiefer Not schreie ich zu dir, 195, die ersten drei Verse. Nächsten Sonntag eine Predigtreihe beginnen über den Wert unseres Menschenlebens. Ich mache solche Predigtreihen gerne, einfach deshalb, weil sich unsere Predigtreihen, die sonst in unserem Gesangbuch nach der Ordnung unserer Kirche gegeben sind, sich alle 6 Jahre wiederholen, und ich möchte noch mehr von der Fülle der Bibel entdecken. Wir haben heute noch einmal den Text nach der Ordnung unserer Reihen. Das ist der 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest in der 5. Reihe in meinem Gesangbuch, das ich hier habe. Es ist Seitensaal 302 im Anhang. Bei den meisten Gesangbüchern, aber nicht bei allen, wird es diese Seite sein. Matthäus 23, Vers 1 bis 12. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf des Mose Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen's wohl und tun's nicht. Sie binden schwere Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals, aber sie selbst wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gerne, dass sie gegrüßt werden auf dem Markt und von den Menschen Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Das heißt Vater. In diesem ganz speziellen Sinn. Ihre Kinder dürfen gern noch Vater zum richtigen Vater sagen. Und Lehrer. Denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand euren Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht lassen Lehrer nennen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Herr, du kannst uns treffen, und darum bitten wir dich jetzt. Amen. Selten hat ein Wort des Neuen Testamentes so viel Zustimmung gefunden wie die Kritik Jesu und den Pharisäern. Jetzt in den letzten Tagen bei einem Hausbesuch hat mir es auch einer gesagt: Wissen Sie, ich gehe ja nicht in die Kirche. Aber den Pharisäischen da, denen gehört mal die Meinung, tüchtig gesagt. Dann können Sie gerade am Sonntag kommen, da sind wir gerade am Thema. Das gefällt allen Leuten, dass man dieses einmal anprangert. Und ich habe auch noch nie gehört, dass ein Christ gesagt hätte: Gott sei mir Pharisäer gnädig. Die Pharisäer, das sind immer Menschen, auf die wir mit Fingern zeigen können. Und genau das ist die Pharisäerart, die Jesus gemeint hat. Jesus konnte predigen, was er wollte. Die Pharisäer sahen immer den anderen und nie sich selbst. Es gab kein Wort Gottes, das sie erschüttert hätte. Es gab kein Reden Gottes, das sie getroffen hätte. Die Pharisäer waren recht eindrucksvolle Christen. Fromme Leute, ich will nicht Christen sagen, fromme Leute. Die waren Persönlichkeiten, die sich der Sozialarbeit annahmen, die die Armenpflege in einer vorbildlichen Weise lösten. Sie kümmerten sich um die verwahrloste Jugend und erzogen sie. Es gab keinen Bereich der Frömmigkeit, in den sie sich nicht hineingewagt hätten. Nur eines muss man von ihnen sagen: Das Wort Gottes traf sie nicht. Sie waren nie Verunsicherte. Sie waren immer Meister. Und war es mir sehr bang in dieser Woche, ob das uns heute gelingt, dass wir dieses Wort an die Pharisäer als ein Wort hören an mich und an sie, dass das uns angeht und uns treffen muss und nicht gegen irgendjemand sonst gerichtet ist, dass heute Jesus uns hier unter diesem Wort etwas zu sagen hat. Ich sehe drei große Nöte im Leben der Pharisäer. Und dabei gehe ich jetzt ein wenig tiefer als eine oberflächliche Betrachtung es normalerweise schafft. Wir sagen immer, ach, die Pharisäer, das waren Heuchler. Oder die Pharisäer, die waren nicht konsequent genug. Vieles unserer oberflächlichen Kritik kann gar nicht bestehen bleiben, wenn wir einmal näher nachsehen, was die Pharisäer wirklich in ihrer Frömmigkeit geleistet haben. Das Erste, was ich aus der Kritik sehe, ist, sie leugnen, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist. Gerade das hört man heute selten, wenn man das Wort Pharisäer benutzt, als Kennzeichen dieser Richtung. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist das der wesentlichste Punkt, den Jesus angeprangert hat. Jesus war auch zu den Pharisäern voll Liebe und Zuneigung. Wir wissen, dass er auch in eines Pharisäers Haus einkehren konnte. Auch ihnen galt seine Liebe. Auch sie wollte er zurückrufen. Nicht von vornherein traf sie die Kritik und das scharfe Wort Jesu. Im Gegenteil, er suchte sie. Aber es stellte sich immer wieder heraus, dass sie gar nicht fähig waren, das Evangelium Jesu zu verstehen. Immer wieder, wenn Jesus sie einlud, zu ihm zu kommen, dann stand die große Barriere da, dass sie dieses Evangelium gar nicht begreifen konnten. Und wir kennen den Punkt ja deshalb noch viel genauer aus dem Neuen Testament, der die Pharisäer von den Jesusjüngern trennte, weil einer der Spitzenfunktionäre des Pharisäismus durch eine ganz große Wendung seines Lebens ein bekehrter Christ wurde. Und er hat in seinen Briefen immer wieder den springenden Punkt genau markiert, der ihn trennt vom einstigen Pharisäerleben zum jetzigen Leben als Jesusjünger. Und wenn Sie einmal das nochmal hören beim Paulus, was er als springenden Punkt angibt, wie eben in der Schriftlesung, dann war es immer dieser Punkt: Der Pharisäer täuscht sich über die Verlorenheit des Menschen vor Gott. Gerade das ist beim Pharisäer der Irrtum, dass er meint, ich kann dem Übel meines Lebens mit ein paar guten Vorsätzen abhelfen. Und wenn man die Menschen nur unterweist im Willen Gottes, dann wird das schon werden. Wenn man die Jugend nur im rechten Sinn erzieht, dann wird die Jugend schon auf den rechten Weg vor Gott kommen. Das ist der Irrtum der Pharisäer, dass sie sich einen Leitfaden zurechtlegten, und in diesem Leitfaden war genau vermerkt, was man im täglichen Leben tun muss. Das war ihr Gesetz Und das ist ja gut, wenn man so einen Katalog mit Maßnahmen hat, in dem uns dargestellt wird und gezeigt wird, was für unser Leben richtig ist. Und was ist denn daran falsch? Jetzt hören wir das Wort Jesu. Sie binden den Menschen unheimliche Lasten auf den Rücken. Bürden. Sind denn das so schlimme Bürden, würden die Pharisäer sagen. Wir lehren sie doch nur den Willen Gottes. Und Jesus sagt, die wissen gar nicht mehr, was sie dort den Menschen auflegen. Als einst das Volk Israel im Sinai auf dem Wüstenzug die Gebote Gottes verkündigt bekam, da schrien sie und sagten, das kann man gar nicht leben. Das halten wir gar nicht durch. Im Laufe der Zeit hat sich dann die Meinung breit gemacht, nun, wir erreichen es nicht ganz, aber so ein Stück weit kommen wir doch. Und Jesus hat das als ein so ernstes Verbrechen angesehen, wenn man Menschen Gebote auflegt. Und das tun wir ja dauernd. Wir kommen ja in unserer Welt gar nicht zurecht, wenn wir nicht den Menschen wenigstens Maßstäbe geben, nach denen sie zu leben haben. Und wer ein ordentlicher Kerl werden will, der muss in unserer Welt nach Geboten und Ordnungen leben. Und wir tun das ja auch in der Kirche. Da fangen wir doch schon an, unseren Konfirmanden die Gebote einzutrichtern. Einmal wird uns bewusst, das ist ja die Pharisäerart. Die meint, als könne der Mensch das so selbstverständlich machen. Wenn wir einem anderen sagen, liebe deinen Nächsten, dann wird Jesus sagen, ihr ladet ja eine Bürde auf seinen Hals, die er gar nie tragen kann. Wenn uns das doch wieder bewusst wäre, wir Menschen sind ja so weit von Gott gefallen, dass wir diese Gebote gar nicht halten können. Und nun binden wir ihnen Lasten auf den Rücken, die sie niederdrücken müssen. Es ist in unseren Tagen wieder so eine große Welle, dass von unseren Kanzeln her praktische Lebensgestaltung gepredigt wird. Da wird gesprochen, wie wir uns der Notleidenden annehmen sollten und sozial sein sollten und Güte tun müssten und wie die Christen überhaupt das im praktischen Leben unter Beweis stellen. Und das ist ja tötend, wenn mir niemand sagt, wie ich dieses Gesetz erfüllen kann. Wenn das nur Sprüche bleiben, dass ich für den Weltfrieden verantwortlich bin. Wer kann denn das einem Menschen auf den Hals legen? Das ist doch Pharisäerart, dass sie Menschen Ordnungen predigten, unter denen sie selber ja gar nicht leben. Ihr rührt die Lasten gar nicht an. Aber die armen Leute, die es versuchen, diese Ordnungen zu leben, die gehen zugrunde. Denn kein Mensch kann dieses halten. Das ist ein schönes Wort, wenn einer sagt, tue Recht und scheue niemand. Aber leben Sie das mal, tue Recht. Wer das konsequent als Maßstab seines Lebens nimmt, der geht zugrunde daran. Der wird ein verzweifelter Mensch werden, weil er spürt, dass in seinem Leben und in seinem Herzen das Böse regiert und er das gar nicht niederringen kann in eigener Kraft. Diese Pharisäerart hat Jesus gemeint, ihr legt den Menschen Lasten auf und ihr rührt sie selber mit keinem Finger an. Ihr predigt Verordnungen und Gebote und den Heiligen Gottes Willen. Und damit baut ihr den Weg zur Erlösung. Damit können die Menschen gar nicht mehr sehen, dass da der große Lastträger Jesus kommt, der sich unter unsere Schuldenlast herunterbeugt und sie wegträgt. Das war doch schon die Botschaft vom Johannes dem Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Und der Hass der Pharisäer hat sich gerade an dieser Art Jesu gestoßen, dass er der Lastträger der Welt ist. Es gibt nur hier ein Entweder-Oder. Entweder predigen wir Menschen Gebote und Verordnungen und Gesetze, das musst du tun, das musst du tun, oder wir predigen Menschen Jesus, den großen Lastträger. Und er weiß um unsere schwere Last, die wir zu tragen haben, wie wir unser Christenleben in der Woche eben nicht unter Beweis stellen können. Und er mir die Zusage gibt, komm, ich trage mit dir. Und ich will dein Leben erfüllen und ich will dich verwandeln und ich will dir ein neues Herz geben. Das ist die große Botschaft des Neuen Testaments. Und wir wollen, dass diese Pharisäerart in uns mit Rumpf und Stiel ausgerottet wird. Dieses Meinen, als ob der Mensch das könne, Gottes Willen erfüllen, als ob es nicht eine ganz große Umwandlung benötigen würde und brauchen würde, um den Menschen neu zu machen. Das war der erste Punkt von der abgrundtiefen Verlorenheit. Das zweite, sie leugnen die Blindheit unseres Denkens. Wir haben uns so ein Weltbild zurechtgemacht von den Pharisäern, dass das eben so ein bisschen Schurken sind. Ein bisschen unzuverlässige Leute, das kommt aus der Polemik und alles Negative hängt sich dann an solches Wort noch einmal hin. Die Pharisäer waren die großen Gesetzestreuen im alten Volk Israel. Und sie haben das sehr ernst gemeint, wenn sie an ihren Kleidern die Gebetsriemen hingemacht hatten. Dann wollten sie dort, wenn sie irgendwo an der Straße warten mussten, in der Totenzeit Gebete zur Hand haben. Und sie haben sich die Gesetze Gottes noch über die Türrahmen hingeschrieben, so wie wir Bibelworte in unseren Wohnungen aufhängen. Das war doch nichts Negatives, was Jesus an ihnen da kritisiert. Sie wollten gern Lehrer sein. Ist das denn schlecht, wenn man Lehrer ist, wenn man Unwissende unterweisen will? Da müssen wir noch einmal einen Unterschied beachten. Es gab zwei Gruppen unter den frommen Israels. Die Sadduzäer waren die Konservativeren. Nun waren auch die Pharisäer äußerlich gesehen konservativ. Sie wollten das Volk der Juden bewahren vor jedem Einfluss des Griechentums, der Antike, das damals die alte Welt überschwemmte. Aber sie hatten zwei verschiedene Wege dafür gewählt. Die Sadduzäer sagten, es genügt, dass wir den ursprünglichen Gotteswillen, wie er in der Bibel ist, festhalten. Die Pharisäer sagten, nein, das Leben ging weiter und wir müssen dieses Gesetz Gottes an die aktuellen Verhältnisse anpassen. Wir müssen es ausleben. Und so entstanden die vielen, vielen Zusatzgebote, die sie machten. Denn da gab es ja ganz neue Problemfälle, die gelöst werden wollten. Und sie waren nun Leute, die sich mit einer großen Leidenschaft und mit einer Treue bemühten, die einzelnen Problemfelder des Lebens ein bisschen näher vom Glauben her und von dem Gebot Gottes her zu lösen. Ist ja auch nichts Böses. Wie viele haben heute Fragen und sagen, wie lebe ich als Christ in meiner Situation? Ich bin in einem ganz komplizierten Feld. Und das ist gar nicht leicht, wo von meinem Beruf her diese Anforderungen kommen und ich kann das mit meinem Glauben nicht in Verbindung bringen. Das, was die Pharisäer nun tun wollen, war einleuchtend, Weisung zu geben durch klare Gebote. Da kommt Jesus und sagt, ihr Pharisäer könnt ja gar keine Lehrer sein. Die Pharisäer trauten sich das zu. Es ist gut, wenn wir auch hier die Kritik Jesu an uns ernst nehmen. Wir können gar nicht Lehrer sein. Wir reden so leicht in ein anderes Christenleben hinein und geben Ratschläge. Und dabei wissen wir gar nicht, wie das ist. Ja, wie wird man denn dann Lehrer? Jesus sagt, es gibt einen Lehrer. Und es gibt ein unmittelbares Verhältnis eines Christen zu seinem himmlischen Vater. Und er gibt seinen Heiligen Geist und dieser Heilige Geist gibt uns Weisheit für die täglichen Problemfälle. Ich habe eine große Angst, dass wir wie seinerzeit den pharisäischen Vater, heute den pastörlichen Vater wieder einsetzen. Und dass viele Christen nie frei werden in ihrem Glaubensleben zu einem unmittelbaren Bereden ihrer Lebensprobleme mit Jesus. Man kann ganze Akademietagungen halten über die Probleme des Christseins in der modernen Welt. Aber ich bin davon überzeugt, wo ein Christ im Glauben reift, wird er von seinem himmlischen Vater gelehrt, wie er heute Kinder erziehen muss, wie er heute steht in einer Welt, die nicht nach Gott fragt und wie er dort seinen Glauben leben kann. Natürlich dürfen wir uns untereinander bereden. Aber es gibt so leicht ein falsches Abhängigkeitsverhältnis von Menschenmeinungen und von Menschenlehren. Jesus spricht so ernst davon, dass wir gar keine Lehrer sein können, weil wir blind sind in unserem Verstand. Ich will den Verstand doch nicht abwerten. Ich glaube ja selber, dass ich sehr viel Krebs habe. Und keiner von uns meint, er hätte zu wenig. Wir denken alle sehr groß von unserem Verstand. Nur wenn es um die göttliche Weisheit geht, dann fehlt uns so viel von der Klarheit des Denkens Gottes. Was ist Gottes Wille und was ist hier richtig? Und da hat Jesus einem dieser Pharisäer, der in der Nacht zu ihm kam und ein Gespräch suchte, das auch in großer Geduld erklärt. Nikodemus hat ja gefragt, wie kann man denn mehr von Gott sehen und von seinem Reich? Und Jesus hat gesagt, es sei denn, dass du wiedergeboren bist. Sonst kannst du nichts sehen. Unser ganzes Denken, unsere ganze Wahrnehmungsorgane sind für die Welt Gottes gar nicht geschaffen. Nur wenn Gottes Geist uns neu macht, dann kriegen wir ein neues Verhältnis zu den göttlichen Dingen. Und wenn wir die Fehler der Pharisäer nüchtern ins Auge fassen wollen, dann wollen wir das immer wieder wissen. Es gibt so einen Missbrauch der Frömmigkeit. Ich habe die Predigt überschrieben, der Betrug falscher Frömmigkeit. Und der Betrug falscher Frömmigkeit, der ruht darin, dass wir uns vor anderen Menschen als die erfahrenen Christen ausgeben, statt dass wir sie weiterschieben und sagen, Gott wird dich lehren. Geh du in die Stille und das Wort. Lass dich vom Geist Gottes erleuchten. Der wird dir Klarheit schenken. Ich war so dankbar, dass diese Predigt nun gerade da stand, wo wir uns rüsten auf diesen Einsatz in der nächsten Woche auf dem Schillerplatz zur Evangelisation. Der Betrug falscher Frömmigkeit ist eine große Gefahr. Menschen wachen auf, fragen nach dem Weg und wir weisen sie hinein nur in eine Kirchlichkeit. Sie wissen, was mir der Gottesdienst bedeutet. Ich werde das nicht ab. Aber wenn das hier nicht geschieht, dass wir von Anfang an den Menschen sagen, die Verlorenheit deines Lebens muss weggenommen werden. Du musst Jesus Christus haben, der sich unter die Last deines Lebens beugt. Und dann, du darfst nie von Menschen abhängig werden, sondern du musst einer sein, der von Gott gelehrt ist, wie es in dieser großen Ewigkeitsverheißung sein heißt, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wir wollen nie von Menschen, Lehrmeinungen, theologischen Schulüberlegungen abhängig werden, nie von Predigtmeinungen einzelner Prediger, sondern wir wollen ins Wort hinein und von Gott gelehrt und unterwiesen sein. Das haben die Pharisäer völlig vergessen, dass sie Schüler bleiben und nie Lehrer werden. Und auch spüren Sie das vielleicht heute im Gottesdienst. Ja, das sollen Sie ja spüren, dass das nie eine perfekte Predigt an Sie sein soll, sondern dass wir alle miteinander Schüler dieses Wortes sind. Und darum bin ich so froh, wenn Sie eine Bibel mitbringen, dass wir miteinander unter diesem Wort so zuhören, was will uns Gott heute damit sagen? Und was ist da seine Botschaft an uns? Das Dritte noch, Sie leugnen Ihr Unvermögen. Ich möchte noch darüber reden, dass Jesus ihnen das kritisieren muss. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gerne, dass sie gegrüßt werden. Ein paar wissen das, dass ich schon gesagt habe. Das ist eine der dummen Stellen in der Bibel, die mich ein bisschen ärgert. Auch die andere Stelle, dass man bei Tisch immer unten hin sitzen soll, das ist ja so eine Sache. Kommen Sie mal eine Viertelstunde vor Kirchenbeginn, da sind immer die letzten Reihen hinten besetzt und niemand sitzt vorne hin. Ich bin so froh, wenn auch ein paar vorne hin sitzen und hinten den Platz freilassen für den Zachäus, der sich auch noch hinten reindrücken will und der vielleicht zu spät kommt. Und dann ist das immer so, selbst in den christlichen Versammlungen, ach, ich will ganz hinten hinsitzen, obwohl das furchtbare Umstände bringt, als ein Zeichen der Demut. Nein, nein, das hat mit Demut nichts zu tun, das ist ein missverstandenes Wort. Ach, Sie kennen es auch manchmal bei Tisch, wo man einen Gast kaum hinsitzen kann. Ach, ich möchte nicht oben sitzen. Und ach, dann denkt man, Mensch, jetzt sitz doch mal bloß hinten, dass wir anfangen können. Also was hat das schon für falsche Demut an dieser Stelle gegeben? Das meint doch Jesus nicht. Es geht doch um die ganz andere Frage. Es geht um die Vorbildfrage. Damals ließen die Pharisäer sich verehren. Und die Leute sagten, schließlich muss auch unsere Jugend jemand haben, an dem man hinaufsehen kann. Und das stimmt. Man braucht Vorbilder, wo man den jungen Leuten sagen kann, schau, das ist ein richtiger Mensch, den nimm da als Beispiel für ein erfülltes, Gott wohlgefälliges Leben. Und so ließen die Pharisäer sich verehren. Sie müssen wissen, die Pharisäer waren nicht so stolz, wie wir das uns vorstellen. Die haben im Tempel auch gebetet und gedankt, dass Gott ihnen die Gnade gegeben hat. Aber sie wussten doch, in unserem Leben ist es auch zu einer ganz wunderbaren Entwicklung gekommen. Wir sind doch ein ganzes Stück weitergekommen im Glauben. Und so ließen sie sich verehren. Gibt das nicht Fortschritte im Glauben in dieser Weise, dass man eben doch nach ein paar Jahren sagen kann, früher, da war ich doch ein sehr schlechter Mensch, ich bin nun doch im Glauben ziemlich gewachsen. Und Sie wissen aus den anderen Versen, die Jesus gegen die Pharisäer gesprochen hat, mit welchen scharfen Worten Jesus das gegeißelt hat. Wehe, wehe, ihr werdet nicht der höllischen Verdammnis entrinnen. Und er zieht die Tarnkappe des Teufels von unserem Gesicht. Wir bleiben bis in unsere Todesstunde Menschen, die nur durch die Vergebung Jesu gerettet werden. Zu gleicher Zeit wird von einem Mitarbeiter des Missionsteams Missionswerks Neues Leben in der Vollzugsanstalt Stammheim ein Gottesdienst gehalten. Vor Gott ist zwischen ihnen und uns gar kein Unterschied. Vor Gott, vor den Menschen wohl, vor Gott keiner. Und wo das nicht dauernd unser Leben prägt, gerade da, wo Menschen uns bewundern und sagen, das ist doch ein Christ, da staune ich, was der in seinem Leben kann, dann wollen wir es ihnen zurufen, dann soll das unser Lebensbekenntnis sein. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Selig zu dem Wunderbaren, zum Großen meines Lebens, dass Gott mich herausgezogen hat, dass er mich täglich hält. Und es gibt keinen Augenblick, in dem ich nicht schon tief gefallen wäre, wenn Gottes Liebe mich nicht unverdient halten würde. Dass er mich bewahrt in meinem Leben, das ist sein Wunder. Und darum wehrt sich Jesus gegen dieses Verehren, gegen dieses Vater nennen lassen, gegen dieses Grüßen, gegen dieses Vorbildliche, das sie darstellen wollen. Sie leugnen ihr Unvermögen, sie leugnen wieder ihre Verlorenheit. Wir sind eigentlich wieder beim ersten Punkt und doch ist ein dritter. Sie leugnen ihr Unvermögen. Es gibt vor Gott keine Muskelprotzen, die die großen Lasten hochheben. Es gibt nur eine Schar gefallener Menschen, die durch seine große Gnade gerettet werden. Und dann sollen andere noch sagen, das Wort Gnade sei ein abgegriffenes Wort. In unserem Leben ist es nicht abgegriffen, wo wir täglich den Atem anhalten müssen, wenn wir dieses Wort der göttlichen Gnade über unserem Leben vernehmen. Soll über unsere Lippen nie mehr kommen, dieses Wort von den Pharisäern. Man hat es ja oft den ernsthaften Christen in der Gemeinde Jesu übergestülpt, als ob das die Pharisäer wären. Auch denen, die ihres Heils gewiss waren. Das ist nicht Pharisäerart. Pharisäerart ist zuerst, wenn man die Verlorenheit des Menschen leugnet. Man leugnet, wir werden nicht aus eigenem Können gerecht. Es gibt es in heidnischen und im christlichen Gewand die Meinung, als ob man sich selber erlösen könnte. Das zweite, Pharisäerart leugnet, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht berühret. Und drittens, die Pharisäerart leugnet unser Unvermögen. Das Ganze hat Jesus so scharf gesagt, weil er vor uns steht als der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Er hat solche Leute, auch solche Pharisäer hergerufen und gesagt, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Er kann Schuld vergeben, er kann Augen öffnen, er kann Menschen fähig machen zum Tun seines Willens. Amen. Wir wollen dieses Lied singen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr, 277, Vers 1 bis 3. Thank you. wollen beten. Herr, du deckst diese unheilvolle Kluft in unserem Leben auf, zwischen Wollen und Vollbringen. Und das sehen wir auch in diesem Spiegel uns selbst, dass wir das mit den Worten so leicht sagen können. Was dein Wille ist, aber wenn es dann ans Praktizieren geht, sind wir so ohnmächtig. Ja, Herr, du hast ja nur an diese Wunde gerührt, damit wir uns in deine Arme fallen lassen. Und dass du, der Herr und der Erlöser unseres ganzen Wesens werdest. Wir danken dir, dass du das kannst, uns erneuern, heiligen und in Dienst nehmen. Bewahre du uns immer vor dem Betrug falscher Frömmigkeit. Wir wollen die Angst nie verlieren, dass wir gerade mit frommen Worten anderen den Weg zu dir verbauen. Herr, wo du uns im Glauben wachsen lässt, da zeige uns auch die Aufgabe zum Dienst am anderen, am Nächsten, dass wir in dieser Welt dazu dienen dürfen, dass Menschen dich erkennen und dich finden. Wollen dich auch jetzt für diesen Einsatz bitten in der nächsten Woche auf dem Schillerplatz. Wir danken dir für die große Zahl von Mitarbeitern und für die vielen Gelegenheiten nun bei den Besuchen. Lass es in diesen Tagen um nichts anderes gehen als um deinen Ruf in die Nachfolge von dir. Dass wir nicht Menschen fromm machen, sondern dass wir sie zu dir bringen und Jesus-Jünger machen. Und dass du das aus ihnen wirkst. Ein neues Leben. Herr, wir rechnen mit deiner Zusage und mit deinem Wirken. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir noch singen vom Lied 529 von Philipp Friedrich Hiller. Den vierten, letzten Vers. Brauchen den Notizenzettel, der liegt am Ausgang auf, wer den nicht hat, Nummer 11, jetzt für diesen Monat, wir haben ihn vor 14 Tagen ausgegeben, manche von Ihnen, die meisten haben ihn schon, deshalb liegt er nicht mehr auf, aber dort stehen alle unsere Veranstaltungen drin, alles was wichtig ist in unserer Gemeinde und das kündige ich hier nicht mehr ab. Gemeindebrief liegt hinten auf, dort sind unsere Themen der Predigtreihe, mehr vom Leben haben. Was dann nächsten Sonntag beginnt, das ist auch eine Gelegenheit, einen Menschen einzuladen, der sonst keinen Zugang zum Gottesdienst hat. Darum fasse ich auch gern die Themen so ab, dass Sie einen Menschen einladen. Ich möchte nächsten Sonntag zuerst predigen über die Bestimmung des Menschen, Gott zum Bilde geschaffen zu sein. Dass hier die Würde und der Wert des Menschen drin liegt. Das ist eine Grundfrage heute, ob der Mensch eben doch nur ein weiterentwickelter Affe ist und im Grunde in die Wilhelma gehört oder ob er doch ein Mensch ist, ein von Gott herausgehobenes Geschöpf. Und gerade darum wollte ich das sagen, zum Einladen von solchen, die daran interessiert sind. Auch unsere Bibelstundenreihe, die dann am Dienstag in 8 Tagen beginnt, ist dort dann vermerkt. Wir haben am nächsten Dienstag kein Bibeltraining wegen der Evangelisation, weil wir unsere Kraft jetzt konzentrieren wollen auf die Einladedienste. Wer von Ihnen noch etwas tun kann, wir haben noch viel Arbeit. Und der kann sich nachher unten im Lädle, in dem Gebäude vorne, in dem Wohnhaus, alten Pfarrhaus melden. Auch wer bei den Straßenversammlungen mithelfen kann, die in den Nachmittagen laufen, es betrifft Hausfrauen, auch Hausfrauen mit Kindern. Wir haben da verschiedene Plätze in der Innenstadt, wo dann Straßenpredigt sein wird, schon am Nachmittag. Wer da mithelfen kann, wenig darauf aufmerksam zu machen, der kann sich nachher da melden. Wir haben sogar einige Freikarten für die Bundesgartenschau. Auch dort wird das sein, für die, die dort mithelfen. Also sprechen Sie mal. Vielleicht lässt sich das bei einer Mutter mit ihrem Kind gleich mit einem Spaziergang verbinden. Alles Nähere dann bei unserem Hartmut Steeb in dem Lädle von. Am nächsten Sonntag verabschiedet sich Frau Präger von ihrer langjährigen Arbeit im berufstätigen Werk, das sie ja geleitet hat in Württemberg. Und sie hat sich immer treu zu unserer Gemeinde gehalten. Sie hat heute oder morgen ihren 65. Geburtstag. Und da denken wir auch in großer Dankbarkeit an diese Verbundenheit von Frau Pfarrer Präger hier in unserer Gemeinde. Sie wollen diesen Abschied von Frau Präger mit einem Abendmahl in der Form der deutschen Messe feiern. Das wird im Anschluss an den zweiten Gottesdienst am nächsten Sonntag sein. Dort werden also Auswärtige kommen, die zu dem berufstätigen Werk gehören. Ich wollte das hier nur abkündigen, weil manchmal Leute sagen, meine Abendmahlsfeiern, die seien ihnen zu karg. Und wir sind auch etwas in Zeitdruck. Und dann sind oft viele Abendmahlsteilnehmer, das wird den Kirchner durch die Reihen geben. Wer ein Abendmahl in der Form der deutschen Messe feiern will, ist herzlich eingeladen am Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst. Ich bin froh, dass ich auch Ihnen das einmal anbieten darf. Wir feiern heute das Abendmahl in der schlichten Form hier am Platze, auch zur Zurüstung für diesen Evangelisationseinsatz. Unser Opfer heute, das wollen wir für den Dienst unserer 3 Ärzte geben. Unsere Frau Horn hat mir am Dienstag Briefe gegeben. Sie verschickt ja diese großen Medikamentenpakete. Das ist ungeheuer, was da hinübergehen kann. Sie hat sehr gute Verbindungen zu Vertretern der großen Arzneimittelfabriken. Und wir wissen um dieses Kämpfen an der Front draußen. Die politische Situation in Pakistan ist sehr gefährdet. Es ist durchaus möglich, dass in absehbarer Zeit die Missionsarbeit in Pakistan unmöglich wird. Die politischen starken Kräfte im Lande fordern unverhüllt das Ende der christlichen Mission. Wir denken an unseren Dr. Kilgus, der dort im Bach-Hospital arbeitet, einem amerikanischen Hospital, und dann in dem Hungergebiet in Südtansania, einem ganz verlassenen Gebiet an der Grenze zu Mosambik, wo die Ärzte Dr. Pflüger und Dr. Übele hier an einem Hospital arbeiten und den Ärmsten ein Stück Liebe geben wollen. Dafür unsere Gaben. Das ist nicht für sie selber. Sie kriegen nur ein Taschengeld von 300 Mark, sondern das ist für die Unkosten, die mit ihrem Dienst verbunden sind, für die Nebenkosten, die alle eben dort benötigt werden, und für die Ausrüstung ihrer Arbeit. Vielen Dank für alle Opfergaben. Und nun wollen wir um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.